Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich glaube, das wird eine spannende Folge heute. Zumindest habe ich einen spannenden Gast am Start, den viele von euch kennen werden. Es ist Jörg Staff. Er ist heutzutage, muss ich sagen, Beirat, Aufsichtsrat in verschiedenen Funktionen, unter anderem beim DGFP, werden ja alle von euch kennen, aber auch in anderen Gremien. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ist schon etwas länger her, war Anfang 22. Da hatte er noch eine operative HR-Rolle als CHRO bei Atruvia. Inzwischen ist er aber solo unterwegs und eben in den Funktionen, die ich gerade angesprochen habe. Herzlich willkommen, Jörg.
Vielen Dank für die liebe Einladung, Gero. Ich bin gerne wieder bei dir.
Freut mich total, dass du wieder bei mir bist. Erstmal danke dafür. Du bist ja jemand, der 1000 heiße Eisen eigentlich immer am Köcheln hat. Beschreibst dich selbst, fand ich sehr lustig, als Human auf deinem LinkedIn-Profil. Ja, besser könnte man es wohl nicht sagen. Und ist vielleicht auch ein schöner Kontrast zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, in erster Linie, neben anderen Themen. Vielleicht starten wir direkt damit. Du hast gerade ein Buch rausgebracht, zusammen mit Michael Groß, den viele, glaube ich, noch als deutsche Schwimmlegende kennen, der aber schon seit einigen Jahren im HR-Umfeld, auch im erweiterten HR-Umfeld unterwegs ist. Wie ist die Idee zu dem Buch entstanden? Und was macht ihr da? Es nennt sich KI Revolution der Arbeitswelt, damit hochrelevant für alle, die hier heute zuhören. Wie ist die Idee entstanden?
Ja, in der Tat. Es ist ganz lustig. Ich habe tatsächlich gerade an einem ganz anderen Buch letztes Jahr schon gearbeitet. Und dann hat sich Michael Groß bei mir gemeldet, ganz praktisch. Sich hat angerufen und gesagt, hey Jörg, wie geht's? Und hast nicht Lust, zusammen mit mir ein Buch über KI zu machen? Das ist doch ein großes Thema jetzt. Du kommst aus dem ganzen Umfeld der praktischen Arbeitswelt in deinen Rollen und ich bringe ein bisschen wissenschaftliche Themen mit ein aus meiner Professorenrolle an der Goethe-Uni. Und lass uns noch ein paar andere gute Menschen zusammenbringen, die über das Thema schreiben können und dann machen wir ein tolles Buch draus. Und so ist das passiert. Ich habe gesagt, mache ich. Ich lege ein anderes Buch erstmal zur Seite und dann starten wir das. Ja, und das haben wir jetzt ein Jahr lang quasi vorbereitet mit vielen Autorinnen und Autoren. Und jetzt ist es tatsächlich seit kurzem auf dem Markt.
Es ist ein Herausgeberband, wie du gerade schon gesagt hast. Ich glaube, wie viele Autoren habt ihr? 35 habe ich irgendwo gelesen. Ich hoffe, das stimmt.
Ja, das ist korrekt. Ja, wir haben 35 Autorinnen und Autoren. Wir selber sind auch Autor in dem Buch, aber eben auch gleichzeitig Herausgeber. Ja, und haben uns einfach mal so ein bisschen umgeschaut, wer kann eigentlich was Gutes zu dem Thema sagen? Also wer ist selbst tief drin oder forscht in dem Bereich oder hat schon Veröffentlichungen gemacht oder hat auch praktische Erfahrungen? Und dann haben wir, und es geht eben immer rund um das Thema Arbeitswelt, Auswirkungen auf die Arbeit, und haben in diesem Themenumfeld dann die Menschen eingesammelt.
Jetzt sprechen wir hier Ende Mai 2024, wo viele Leute das Thema KI kaum mehr hören können, weil es dauernd aufkommt. Geht mir selber natürlich einerseits auch so, andererseits bin ich auch jemand, der über meinen Blog und Podcast natürlich auch dauernd darüber redet. Auch auf unserem Festival, was wir nächste Woche haben, spielt KI eine riesengroße Rolle, weil ich eben glaube, dass es nicht eine dieser typischen Säue ist, die durchs Dorf getrieben werden, sondern das ist durchaus ein Thema, was uns längerfristig eigentlich dauerhaft beschäftigt. Eigentlich auch jetzt schon, ne? Viele merken es vielleicht nicht so. Das wird uns auch dauerhaft weiter beschäftigen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Struktur des Buches sagen, wie ihr das aufgebaut habt, was da so die Themenfelder sind. Und ich glaube, dann erschließt sich auch recht schnell, dass das Buch wahrscheinlich sozusagen so ein Standardwerk im HR-Kontext und KI werden könnte, zumindest aus meiner Sicht.
Ja, vielleicht zunächst, bevor ich das mache, Gero, wenn du erlaubst, würde ich noch mal einen Satz dazu sagen, weil du gerade erwähnt hast, ist das jetzt wieder ein kleiner Hype oder wir sind jetzt alle müde dieses Themas. Vielleicht ein Hinweis. Ich habe ja auch zum Jahreswechsel zusammen mit dem Zukunftsinstitut eine Studie rausgebracht zu den 13 Trends der Zukunft der Arbeit. Und dort haben wir nochmal intensiv darauf geschaut, Wie verändert sich eigentlich weltweit die Arbeit? Was sind so die Haupttreiber der Veränderungen? Und der Top-Trend, der uns in den nächsten Jahren auch nachhaltig an der Stelle nicht nur begleiten wird, sondern auch antreiben wird, ist tatsächlich das Thema der Technologieveränderung, natürlich stark durch KI getrieben. Und wir sprechen bei dieser Veröffentlichung von dem Trend technosoziale Arbeitswelt. Das heißt, technosozialer Trend heißt in dem Fall, dass sich wirklich alle unsere Systeme, also ob das jetzt Organisationen, Unternehmen sind, Familien, ob das NGOs sind, die Gesellschaft ist, dass alle Systeme zukünftig Technologie mit als Partner an Bord haben werden. Und deshalb Partner, weil bisher wurde Technologie ja immer als Werkzeug gesehen, ne? Als Hammer und Meißel, sag ich mal, die man einsetzt, um vielleicht ein bisschen produktiver zu arbeiten. Aber das verändert sich jetzt. Technologie wird zum Partner auf Augenhöhe. Und wir müssen uns, glaube ich, alle daran gewöhnen, dass eben ein neues Mitglied in unserer Gesellschaft jetzt auf Augenhöhe dabei ist und in unseren Organisationen, in unseren Teams mit uns diskutiert oder auch persönlich mit uns diskutiert. Und das ist die Technologie oder das ist KI. Von daher gesehen ist das keine Welle, sondern das ist tatsächlich ja wieder eine Art von Revolution. Deshalb haben wir das Buch ja auch KI-Revolution der Arbeitswelt genannt, weil wir schon glauben, dass alle Indikatoren momentan darauf hinweisen, dass es eine ähnliche Revolution werden wird, wie wir es aus der Industrierevolution viele, viele Jahre früher kennen, wo eben mehr oder weniger kein Stein auf dem anderen bleibt.
Die Sichtweise teile ich total, ne? Deswegen habe ich das eben auch so eingeleitet. Ich glaube persönlich halt auch, dass es weitaus größeren Einfluss hat und auch weitaus nachhaltiger zu betrachten ist als so manch anderes Thema. Es hat auch was damit zu tun, dass es mit der Lebenswelt insgesamt zu tun hat. Das ist ja kein HR-spezifisches Thema, sondern HR ist ein, also sozusagen findet in der Realität statt, die sehr stark dadurch geprägt wird. Vielleicht dann einmal zum Aufbau des Buches.
Gerne. Ja, vielleicht, du hast mich ja nach der Struktur gefragt. Ich blätter hier einfach mal direkt auch auf. Also wir haben uns überlegt, wie kann man eigentlich so ein Thema angehen? Und ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass wir jetzt nicht gleich in die HR-Tiefen da abgedriftet sind, sondern tatsächlich uns erstmal die Welt der Arbeit angeschaut haben. Und wie verändert sich die eigentlich? Also sprich, es geht tatsächlich nochmal um die Frage, welchen Einfluss hat denn KI auf unsere Arbeit, die Arbeitsstrukturen, die Arbeitswelt, die Berufewelt, die Qualifikationen? Also all diese Themen werden, denke ich, aus vielen Sichten und Blickrichtungen angesprochen. Und dann geht es natürlich vor allem um Strategien und Perspektiven zu diesem Thema. Natürlich müssen wir bei KI auch das Thema Grenzen und Risiken ansprechen, also rechtliche Rahmenbedingungen, Einschränkungen, die es heute gibt, auch Dinge, die Richtung Datenschutz, Bias und so weiter gehen, aber natürlich auch die ganz normalen, formalen rechtlichen Engpässe und Rahmenbedingungen. Wir reden sehr viel über Personal- und Kulturthemen, also Dinge, welchen Einfluss hat KI auf Prozesse auch in der Personalwelt wie Recruiting, wie Skills, Qualifikationen, Berufe. Es geht aber auch in einem ganz großen Teil darum, Praxisbeispiele zu teilen aus verschiedensten Unternehmen, angefangen von SAP über Rewe und einige andere, die darstellen, wo sie heute KI schon operativ einsetzen oder wo sie eben auch Dinge vorhaben in der nächsten Zeit, so dass man auch ein ganz praktisches Gefühl kriegt, was heißt das eigentlich in der täglichen Arbeit, so ein KI-Einsatz.
Ja, ich finde das super mit den Praxisbeispielen, weil das Themenfeld, glaube ich, wenn man sich nicht ein bisschen damit auseinandersetzt, ganz schnell sehr abstrakt wirkt. Obwohl es ganz viele ganz konkrete Beispiele gibt, gerade auch im Bereich Recruiting. Du hast es ja eben mit angesprochen. Da gibt es ja unglaublich viel, wo gerade im Kontext Skill-Management, aber auch die Frage, welche Skills spielen eigentlich in der Zukunft eine Rolle, ganz viel passiert. Das verfolge ich ja hier mit Saatkorn. Und was sind aus deiner Sicht da so die wichtigsten Themen, um in HR sozusagen die Auseinandersetzung mit dem KI-Thema zu etablieren und nicht als notwendiges Übel zu verstehen?
Hm. Also ich glaube, im allerersten Schritt ist, glaube ich, erstmal notwendig, im Sinne der Aufklärung und Qualifikation, sich mit dem Thema erstmal grundsätzlich zu beschäftigen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen zwar jetzt mal praktisch ChatGPT ausprobiert haben oder ein anderes KI-Tool, aber sich eigentlich mit den dahinterliegenden Themen, den Strukturen, den Algorithmen, vielleicht auch den Grundsätzlichkeiten der KI, wie sie im täglichen Leben in der Praxis eingesetzt werden kann, zukünftig noch gar nicht beschäftigt haben. Und deshalb glaube ich, und das zeigen ja auch verschiedene Studien, dass viele Menschen eigentlich über den Wirkungsgrad von KI noch viel zu wenig wissen. Da reden wir noch gar nicht mal von HR und dem Einsatz dort, sondern ganz generell, in welchen Lebensbereichen wird eigentlich KI schon seit Jahren eingesetzt, was wir vielleicht irgendwie nur ganz unterschwellig mitbekommen haben in Netflix, wenn irgendwelche Filme vorgeschlagen werden oder so. Ja, da ist ja auch KI im Einsatz schon längst. Im Auto auch. Also im privaten Bereich haben wir da schon unterschwellig KI im Einsatz und uns ist das manchmal ja gar nicht so bewusst. Und ich glaube, dieses Bewusstsein erstmal zu schaffen, Aufklärungsarbeit zu leisten, welchen Impact kann KI auch haben und auch welche Extreme es da zum Teil gibt, ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Also ich nehme vielleicht nochmal ein Beispiel, um es mal ganz auf die Spitze zu treiben. Ich hatte vor wenigen Wochen die Gelegenheit, den ersten Cyborg kennenzulernen, den ersten Cyborg-Menschen. Das ist Nils heißt der. Das ist ein Engländer. Der hat sich eine Antenne auf den Kopf montieren lassen. Vielleicht kennst du das.
Ja, ich kenne ihn.
Und die Sensoren sind mit seinem Hirn verbunden. Und das hat er schon über 10 Jahre, dieses Ding am Kopf. Aber es ist eben sehr interessant, seine Geschichte zu hören, warum er das gemacht hat, weil er ja in dem Sinne farbenblind ist von Natur aus und nur Grautöne erkennen konnte. Er hat dann nach einer technischen Lösung gesucht, wie er Farben erkennen kann zukünftig und ist eben auf diese Antenne gekommen, die Reflexionen hat, die ultraviolette Strahlung reflektiert, die aber auch Sensoren hat über WLAN, über Internet etc. Und so konnte er jetzt oder kann er Farben erkennen, auch viele andere Dinge damit machen. Und er ist ja so weit damit gegangen, dass er das als zusätzliches Organ hat zulassen lassen. Das heißt, er hat auch ein Passfoto, wo diese Antenne in seinem Ausweis ist und hat da jahrelang gekämpft dafür, dass das auch als Organ anerkannt wird, weil er Tag und Nacht mit der Antenne, die ist ja fest verbunden am Hirnschädel, lebt. Und ich finde, das ist natürlich mal so ein richtig starkes Extrem, wie weit KI eigentlich gehen kann und ja auch eine Riesenchance. Gerade für Handicapped People lässt sich da natürlich sehr viel an Zukunft Ideen generieren. Wenn ich irgendwo Handicaps habe als Mensch, wie kann ich da vielleicht durch KI-Teile meine Handicaps ausgleichen? Das ist ja auch eine riesen Chance für viele gehandicapte Menschen. Und natürlich kann man jetzt diskutieren, Ethik hin oder her, wie weit muss das gehen und so. Aber ich glaube, man muss erstmal dieses Spektrum aufmachen, was eigentlich alles geht, heute schon, und sich dann darüber Gedanken machen, wie möchte ich diese Möglichkeiten eigentlich in meiner täglichen Arbeit und letztlich im HR dann auch praktisch nutzen.
Das erinnert mich gerade an das Buch Singularity von Ray Kurzweil. Das ist ein Buch, was 2005 bereits erschienen ist. Ich habe mir das damals besorgt und war völlig geflasht davon, weil da geht es genau um die Frage, wann verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Technologie eigentlich. Ne? Und das, was du gerade erwähnt hast, ist ein super Beispiel dafür, was in Zukunft möglich sein wird. Und die Forscher, die sich damit auseinandersetzen, für die ist eigentlich völlig klar, dass das in den nächsten Jahren, also jetzt nicht in den nächsten 100 Jahren, sondern eher in den nächsten 20 Jahren passieren wird. Das ist jetzt sehr, sehr weit gegriffen. Und ich gebe dir jetzt gerade mal ein Gegenbeispiel. Ich habe neulich von einer mit mir befreundeten HR-lerin gesprochen, die war in einem großen Konzern in dem Personalleiterkreis, so nennen die das, treffen sich da einmal, weiß ich nicht, alle ein Quartal, glaube ich, 60 Leute. Und da war es so, dass sie sich getroffen haben in einem modernen Unternehmen und dort konnten die PersonalerInnen dann mal ChatGPT ausprobieren. Und diese Freundin sagte mir, das war erschreckend, weil von den 60 Leuten 40 noch nie selbst sich damit auseinandergesetzt haben. Deswegen zu meiner Frage, meine eigene Antwort auf die Frage wäre, einfach machen. einfach mal loslegen und gucken. Und ich kann da eine Analogie ziehen zum Thema Social Media. 2006, 2007 habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Damals belächelt von vielen PersonalerInnen, so nach dem Motto, das sei nur Spielerei. Heute natürlich gerade im Kontext Recruiting gar nicht mehr wegzudenken und überhaupt in der ganzen Art und Weise, wie wir Medien heutzutage konsumieren. Deswegen ist, glaube ich, der beste Zugang, sich einerseits mit Büchern wie dem deinen auseinanderzusetzen und dann aber sich praktisch dahin zu setzen und mal auszuprobieren.
Ja. Du hast völlig recht. Also ein bisschen Prompt-Engineering machen, ja. Vielleicht das auch ein bisschen lernen, ja. Das, da gibt es ja auch viele Techniken, die richtigen Prompts zu formulieren. Also ich denke, es ist so eine gute Kombi aus Machen und Lernen. Ne?
Gab es was jetzt in dem Buchprojekt, wo du gesagt hast, Donnerwetter, das hat mich ja total überrascht oder das war so ein Lernmoment für mich selber als Jörg Staff?
Ja, eigentlich so zwei, drei Punkte. Das eine ist, als wir uns damit beschäftigt haben, wie stark sind eigentlich die Auswirkungen auf die Arbeitswelt, war ich ehrlich gesagt doch schon ziemlich erschrocken. Zum einen, als ich gesehen habe, wie weit KI eigentlich heute schon von der Intelligenz her geht, also schon längst den Fachexperten in HR eigentlich das Wasser reichen kann, sage ich mal, ja, fachlich gesehen. Und auf der anderen Seite auch, wie groß der Impact sein wird auf die ganzen Jobs in der Welt, vor allem der White-Collar-Worker, der Bürotätigen und vor allem dort auch den höherpreisigen Jobs, wird das einen wahnsinnigen Impact haben. Und die Schätzungen gehen ja davon aus, dass das ungefähr 25% aller Büroarbeitsplätze in den nächsten 5 Jahren schon in irgendeiner Form betreffen wird, indem der Job entweder umgebaut wird, mit anderen Qualifikationsanforderungen versehen sein wird, die Struktur sich ändern wird. Und man geht ja tatsächlich auch davon aus, dass bis zu 40-50% der Qualifikationsanforderungen sich auch in den nächsten 5 Jahren schon ändern werden. Und das ist schon echt vehement. Also das war so ein Punkt, wo ich sage, hey, das ist ein Riesending. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt absehen können, was das für die Personalarbeit zum Beispiel bedeutet, weil das ist wirklich extremst, auch für das ganze Thema Workforce Planning, Capability Settings in den Unternehmen, also welche Qualifikationen werden wir zukünftig brauchen und zur Verfügung stellen, in welcher Menge. Was mich aber auch überrascht hat, ist so ein zweiter Punkt, weil ich sehe so zwei Strömungen in dieser Entwicklung. Das eine ist, es sind natürlich sofort alle Unternehmensberater, wie wir sie kennen, McKinsey, BCG etc., auf dieses Thema gesprungen, wie ja auch Analysten. Und auch manch ein CEO in der Welt, der das KI-Instrument jetzt auch ja instrumentalisiert für Arbeitsplatzabbau und Kosteneinsparungen. Das sehe ich schon als einen echt schwierigen Trend, weil andere Organisationen, die eben unabhängiger sind, wie die OECD zum Beispiel, die kommen ja zu den Erkenntnissen, dass es sich eigentlich um einen ganz großen Umbau handeln wird. Also wir werden in der Summe keine Arbeitsplätze verlieren, so wie wir das auch aus der industriellen Revolution kennen. Aber wir werden ganz andere Qualifikationen und Jobprofile haben und auch viele neue Profile. Und da gibt es so eben diese zwei Strömungen, die ich sehe weltweit. Und die erste gefällt mir natürlich nicht so, weil ich denke schon, es hat ja auch ein bisschen was mit dem Mindset zu tun, mit dem wir an das Thema KI rangehen. Und ich persönlich bin eigentlich jemand, der sagt, ich sehe KI tatsächlich auch als Chance, unsere Arbeit einfacher zu machen, gesünder zu machen, ja, und intelligenter zu machen. Und ich sehe jetzt nicht den Haupttreiber, ehrlich gesagt, hier massiv Arbeitsplätze abzubauen und Kosten zu reduzieren. Das finde ich jetzt kein gelungener Treiber, um so ein Thema auch in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt zu etablieren.
Naja, es gab vor einigen Jahren, ich bin hier parallel am Googlen, weil ich vergessen habe, wo die Studie herkommt. Es gab eine ganz bekannte Studie, welche Jobs eigentlich alle durch KI verloren gehen.
Goldman Sachs war da auch unterwegs.
Ja, genau. Diese Studie ist, würde ich sagen, ungefähr 8 Jahre alt. War vielleicht auch nur 6 Jahre alt. Große bekannte Studien, auf jeden Fall hatte ich auf SaatCon auch drüber berichtet. Und zu dem Zeitpunkt, ich kann das relativ klar sagen, 2019 war das, weil wir da bei dem Embrace Festival sehr stark dieses Thema gespielt haben, da war die Meinung größtenteils, dass tatsächlich mehr Jobs verlustig gehen als neue entstehen. Das scheint sich geändert zu haben. Du hast es gerade gesagt und ich verfolge das auch sehr, sehr aufmerksam. Inzwischen, glaube ich, sagen die meisten doch, naja, das wird so nicht sein. Es werden andere Jobs entstehen mit neuen Qualifikationen, genau wie du das gerade erwähnt hast. Ja. Also der Saldo wird wahrscheinlich jedenfalls nicht negativ sein, vielleicht sogar positiv aus Sicht von Arbeitsmarktperspektiven. Aber was heißt das für uns? Das heißt ja eigentlich, dieses Gefühl, ständig am Ball bleiben zu müssen, dieses Gefühl, sich nie ausruhen zu können, dieses Gefühl, immer der Dynamik folgen zu müssen, das wird ja nicht weggehen, sondern das wird ja tendenziell eher stärker werden.
Absolut. Und ich glaube, was auch das Besondere ist, es trifft jetzt eben mal die Bürotätigen in diesem Fall und nicht wie in der Vergangenheit vielleicht die Blue-Collar-Worker, die durch Technologie-Einflüsse viele Dinge verändern mussten, sondern jetzt trifft es hier wirklich mal die Bürojobs und uns alle, die wir quasi in den Büros sitzen oder eben auch im Homeoffice und entsprechende Arbeiten machen. Und du hast es angesprochen, das ist natürlich extrem anstrengend. Und wenn man die Umfragen sich anschaut, dann ist es ja tatsächlich bei den Menschen jetzt so die kommende Einsicht, die sagt, naja, eigentlich habe ich nicht Angst vor dem Arbeitsplatz. Aber ich habe vor zwei Dingen eigentlich schon eine große Sorge. Das ist nämlich diese permanent an mich sich verändernden Kompetenzanforderungen, die auf mich zukommen, wo ich ja permanent lernen muss und mich verändern muss und anpassen muss und flexibel sein muss. Und es ist immer noch das Thema Datenschutz. Also das sind so die zwei Themen, die Menschen, glaube ich, überwiegend jetzt beschäftigen und weniger der Arbeitsplatzverlust. Und du sagst es, es ist natürlich total anstrengend.
Ich glaube, das hat am Ende auch ganz viel mit der individuellen Einstellung zu tun. Ne? Man kann das ja als Belastung erleben, man kann auch akzeptieren, dass es so ist und das Spannende darin sehen. Also es passieren ja dauernd neue Dinge. Ich für mich kann eigentlich nur sagen, so spannend wie heute fand ich den Job noch nie. Und hätte mir einer vor 25 Jahren gesagt, Gero, du wirst dich 25 Jahre später immer noch mit Rekrutierung auseinandersetzen und Employer Branding, da hätte ich gesagt, nie im Leben. Das Thema ist ja irgendwann zu Ende. Es ist aber nicht zu Ende. Eigentlich wegen der digitalen Entwicklung, also der technologischen Entwicklung, natürlich auch wegen der Demografieentwicklung und einhergehend der gesellschaftspolitische Wandel, der ja teilweise auch ein Effekt ist, der aus diesen Trends heraus sich entwickelt. Das finde ich so spannend, dass du eben gesagt hast, wir reden in dem Buch auch ganz viel über Kultur, weil für viele PersonalerInnen, mit denen ich zumindest spreche, ist Technologie das eine und das hat mit Kultur dann im ersten Moment gar nichts zu tun. Ich glaube, es ist massiv, dieser Zusammenhang. Man kann die Themen gar nicht getrennt betrachten, weil Kulturen sich natürlich total verändern, wenn Technologie eingesetzt wird.
Absolut.
Was ist so dein Hinweis an jüngere, sagen wir mal, HR-Nachwuchsführungskräfte, die ihren Weg gehen wollen und auch werden in diesem Thema? Wie sollten die sich eigentlich damit auseinandersetzen?
Ja, eigentlich ist das ein Thema, das ich schon immer kritisch bei HR anspreche, nämlich die wirklich ernsthafte Auseinandersetzung mit Technologieentwicklungen, die einhergehen muss eben mit den klassischen Arbeitsorganisations- und Prozessfragen. Und das geht Hand in Hand und muss auch verbunden gesehen werden, mit dem Begriff Kultur zusammen natürlich auch und Werten etc. Also sich wirklich ernsthaft mit technologischen Entwicklungen auseinanderzusetzen, halte ich für unabdingbar. Also heutzutage dürfte man eigentlich gar niemanden mehr einstellen, sage ich mal, in die HR-Welt, der oder die nicht in irgendeiner Form Digitalisierungsskills hat oder eben KI-Skills. Also ich denke, das ist eine Mindestanforderung, die heute gestellt werden sollte. Ich glaube, es geht nicht ohne. Und das eben auch vor dem Hintergrund dieses Trends, dieser technosozialen Arbeitswelt, in die wir komplett reinrutschen werden, wo du und das eine nicht das andere machen kannst.
Man kann ja fast sogar behaupten, Technologie zwingt uns dazu, sozusagen in der frei werdenden Zeit, die dadurch entsteht, umso menschlicher zu interagieren.
Sehr guter Punkt. Ja, es ist genau so. Also während sich die Technologie ja immer weiter professionalisiert, ist es auf der anderen Seite total wichtig, dass wir uns als Mensch immer weiter professionalisieren in unseren menschlichen Fähigkeiten, die KI nicht ersetzen wird. Ja, also die Fragen rund um Kreativität, um Intuition, vielleicht auch so Dinge wie Kunst, Dinge, die eben die soziale Interaktion ausmachen. Und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die wenn man ehrlich sind, ja in den letzten 10, 15 Jahren gefühlt immer weniger entwickelt und ausgebaut wurde, komischerweise. Ja, also man hat ja oft davon gesprochen, Menschen kommen von den Hochschulen mit wenig sozialer Kompetenz. Und gerade die muss jetzt gestärkt werden, weil das Hand in Hand geht und weil natürlich die, ich sage jetzt mal, die analytische Kompetenz, also wenn man es mal in unserem Hirn anschaut, die linke Gehirnhälfte, ja immer mehr durch KI übernommen wird im Zweifel. Das heißt, ich muss meine rechte Gehirnhälfte ja stärken, ausbauen.
Ich finde das ein bisschen kurios. Und an einer Stelle möchte ich dir ein bisschen widersprechen, nämlich das ganze Thema Kunst und Kreativität. Jetzt bin ich ja auch CEO einer Agentur. Und was da inzwischen bei der kreativen Ecke abgeht, das hätte ich mir vor 2 Jahren nicht träumen lassen. Also inwiefern künstliche Intelligenz sehr, sehr, sehr viel ersetzt, was wir vorher mit immensem Zeitaufwand gemacht haben. Das ersetzt nicht zwangsweise die Menschen, die daran arbeiten, aber es verändert den Job, weil die Grundlage wird durch KI geschaffen und dann geht es um die Kuratierung und um die Verbesserung des Ganzen aus meiner Sicht. Also an der Stelle sehe ich schon eine riesengroße Gefahr und das, wenn man jetzt im Bereich Kino guckt oder noch stärker in dem Bereich Musik, welche Herausforderungen Musiker da haben, das ist schon frappierend. Aber das auch da, ne, der menschliche Faktor, der spielt dann halt die große Rolle. Und was ich daran so paradox finde, ist, dass die PersonalerInnen, die vielleicht sehr auf der menschlichen Seite unterwegs sind, per se tendenziell nicht so viel mit Technologie anfangen konnten.
Ja,
und die Menschen, die mit Technologie ganz viel anfangen können, vielleicht dann manchmal nicht auf der empathischen Ebene so stark sind. Aber die Kombi aus den beiden, das ist ja eigentlich der Weg in die Zukunft.
Absolut, absolut.
Ja, das sind spannende Zeiten auf jeden Fall. Und man kann über dieses Thema natürlich noch ganz viel reden. Lass uns noch mal ganz kurz drüber sprechen, was so deine Perspektive auf die, ich sag mal, kurzfristige Zukunft ist. Wenn wir uns die nächsten 1-2 Jahre anschauen und dann auch auf HR uns beziehen. Was glaubst du, wie sich da die Welt verändern wird?
Ja, 1-2 Jahre ist natürlich jetzt eine relativ kurze Sicht, gerade wenn wir jetzt auch von HR sprechen. Ehrlich gesagt habe ich die Sorge, dass sich da gar nicht so viel verändern wird. Und ich begründe das damit, zum einen, wenn ich mir anschaue, wie die Digitalisierungsinvestitionen und Entscheidungen in Unternehmen laufen, dann ist jetzt HR nicht Frontrunner bei diesen Investitionen, sondern die Investitionen gehen typischerweise ja in Produktentwicklungsprozesse, in Sales-Marketing-Prozesse, also in ganz andere Wertschöpfungsprozesse des Unternehmens rein. Und HR ist da ehrlicherweise immer so ein bisschen am Ende dieser Nahrungskette. Von daher glaube ich, dass alleine schon durch Budgetthemen HR gar keine so riesen Schritte wird machen können, ja, um KI-Instrumente im Unternehmen zu implementieren. Na, das wird sich vielleicht auf die Blutdruckthemen fokussieren, wie Recruiting, also da, wo eben das Unternehmen auch den Druck hat, vielleicht sich neue Arbeitskräfte an Bord zu holen. Vielleicht passiert auch was in Richtung Learning, in Qualifikation, dass es dort mehr Instrumente geben kann. Aber es wird auch davon abhängen, wie gut kann HR Business Cases aufzeigen, um an diese Investitionsgelder auch ranzukommen. Das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Ja, ganz platt formuliert. Ja. Und das andere ist so das Thema, was wir auch angesprochen haben, der Werte, des Mindsets, da kann HR ja viel tun an der Stelle, das Unternehmen oder Organisationen vorzubereiten, dass sie offen werden für diese neuen Technologien. Ich glaube, da kann schon viel Arbeit passieren. Aber die Frage ist natürlich, hat HR selbst die Kompetenzen dazu? Sind dort die Professionals, die sich mit diesen Themen ausreichend auseinandersetzen? Da glaube ich auch wiederum, da muss natürlich einiges jetzt passieren, investiert werden in die Qualifikation der HR-Professionals, um diesen Bogen zu bekommen. Und du hast es selber gesagt, ne? Also wir erleben vielleicht verstärkt HR-Kolleginnen und Kollegen, die auf der sozialen Seite sehr stark sind. Ich glaube, das jetzt, ja, die Stärke weiter zu stärken, aber gleichzeitig Technologie an Bord zu holen, ich glaube, das ist die große Herausforderung für die HR-Bereiche.
glaube ich auch. Ich glaube, das ist, ich bin ja immer Optimist, ich glaube, das ist eine Riesenchance für jede und jeden, der jetzt hier zuhört, eigentlich ja. zu sagen, hey, ich öffne mich und ergänze meine Skills, die vielleicht im empathischen Bereich sehr stark schon sind, um technologische Skills. Und ich glaube, dann muss ich in der Tat auch niemand Sorgen machen. Ich muss leider so ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben, aber
du vielleicht noch eine Idee, wenn ich darf, Gero.
Klar.
Ich glaube, ich bin ja auch übrigens auch davon überzeugt, dass das HR sich in der Zukunft mehr öffnen muss. Also damit meine ich, eine viel engere Zusammenarbeit auch mit der IT zu suchen. Ne? Also hier mehr Hand in Hand gemeinsam Projekte aufzusetzen, vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund von KI-Themen und dort auch gemeinsam um Budgets zu kämpfen und um die Implementierungen dieser neuen Lösungen. Ich sehe da schon auch ein bisschen Aufbrechen dieses Silos von HR, was zukünftig passieren muss.
Jetzt muss ich leider was machen. Jetzt habe ich gerade gesagt, wir müssen auf die Zeit achten. Aber ich habe die ganze Zeit einen Gedanken im Kopf. Den sage ich jetzt auch trotzdem nochmal. Ich glaube ja, dass dem Feld HR total gut täte, wenn mehr Leute, die auch Business-Erfahrung hatten, in HR Absolut. Mal wechseln würden, weil die natürlich den Druck kennen, Talente ja. an Bord zu holen und so und oft das an HR so ein bisschen abschieben. Aber natürlich in der Gestaltung von Business Cases, in der Art und Weise, wie man sich Vorstands-Buy-in besorgt, oft ja. ganz andere Erfahrungen schon haben.
Korrekt, ne? Ja, würde ich zustimmen, ja.
Ja, dann ist der Gedanke auch noch raus. Letzte Frage, Jörg. Hast du vielleicht ein Exemplar, ein signiertes Exemplar, was wir in den Verlosungstopf werfen können?
Ja, das habe ich tatsächlich. Michael Groß und ich haben uns letzte Woche getroffen bei einem Italiener und haben ja einige Bücher unterschrieben gemeinsam. Und ein Exemplar geben wir gerne hier in den Teilnehmerkreis.
Perfekt, ganz, ganz herzlichen Dank. Wer also nun ein Buch gewinnen möchte, es ist nahezu druckfrisch, KI-Revolution der Arbeitswelt von Jörg Staff und Michael Groß, der sendet mir doch bitte eine E-Mail mit dem Betreff KI-Revolution an gewinne@saatkorn.com und wie immer werde ich nach Sympathie irgendwie auswählen, der, die das Buch dann im Briefkasten hat. Jörg, ich danke dir erstmal, dass du dir mal wieder 30 Minuten Zeit für Saatkorn genommen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit war schon fast ein bisschen knapp, erwartungsgemäß bei dem großen Thema.
Ich danke dir für die Einladung, Gero. Es war wunderbar, wieder dabei zu sein. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Jo, bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt's dann ab sofort alle Saatkorn Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trendence Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.